S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Lang hat es gedauert, aber wir sind wieder da, nämlich der Matthias Mees. Hallo Matthias.
Hi Robert.
Hallo. Ja, ich, der Robert Lender. Hallo. Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns, nämlich den Marc Binder. Hallo Marc.
Hallo.
Hallo. Unser heutiges Thema ist Search Engine Optimization, kurz SEO, kennen wahrscheinlich einige zumindest mal vom Namen her. Vom Inhalt ranken sich ja viele Gerüchte herum. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich mal sagen, Marc, stellst du dich mal vor?
Ja, wie schon gefallen ist, mein Name ist Marc, Nachname Binder, wenn der irgendjemand braucht. Ich bin Jahrgang 72 und bin unter anderem Mediengestalter für digitalen Printmedien, Fachrichtung Medienoperating, Non-Print. Und zur SEO-Geschichte und kam ich über meine Ausbildung, die ich unter anderem in einem Verlag gemacht habe. Und da war es dann einfach irgendwann so, dass wir uns gewundert haben, dass die ganzen Webseiten mit unseren tollen JavaScript-Menüs in keinen Suchmaschinen auftauchten. Ja, und dann hat man das irgendwann erkannt, an was es liegt und so weiter. Und dann hat man die ganze Geschichte optimiert und so kam ich einfach zum SEO und mache das dann jetzt praktisch seit 12 Jahren fast schon. Und ja, und eins der Tools, was ich ganz gern nutze, ist eben auch Serendipity, wo ich auch also einen Blog oder mehrere Blogs drüber laufen habe. Und ja, darüber kamen auch die Kontakte zu Robert und genau. Ja, jetzt bin ich dann da.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ins Thema ein. Ich bin ja eigentlich nicht sehr SEO-erfahren. Das Thema ist eigentlich ein sehr breites. Die einen meinen, das wäre ja eigentlich quasi nur Humbug und nur Verkauf von etwas, was eh nicht funktioniert. Die anderen schwören das quasi fast als Wissenschaft sozusagen darauf. Ja, versuchen wir mal vielleicht das heute ein bisschen abzugrenzen. Wir haben so einige Themen so reingeschrieben, mal in unserer Liste, über das wir alle reden könnten. Magst du vielleicht einmal SEO irgendwie mal definieren, soweit man das überhaupt kann, in ein paar Zeilen?
Ja, also SEO, es ist natürlich so, es gibt mehr SEOs als es, oder es gibt sehr viele SEOs oder und die, was die einzelnen Leute davon halten und so, da gibt es natürlich auch viele Glaubensrichtungen und es gibt da halt auch viele Sachen, ja, wie ich immer machen soll, die ganze Black Hat-Geschichte, also sprich Methoden, die von Suchmaschinen oder von Google nicht gut gefunden werden, was halt dazu führen kann, dass die Seite nie wieder gelistet wird, bis hin zu Grey Hat, die dann das so halb schlimm machen oder halt diese White Hat Terminologie, die verwendet wird, wo man sich halt an die Richtlinien von Google hält. Das sind alles Geschichten, funktionieren tun alle drei, mehr oder weniger. Ist halt immer nur die Frage, was man einsetzen will und welche Ziele man hat. Mhm. Für den gewöhnlichen User oder wer wirklich gar keine Ahnung hat von SEO, kann man einfach die Geschichte unterscheiden zwischen den Faktoren On-Page-Optimierung und Off-Page-Optimierung.
Also, genau, was das habe ich schon mal gehört, aber ich habe nichts darunter verstanden. Ja.
Genau, also es ist einfach so, um die Seite für Suchmaschinen einfach crawlbar, also durchsuchbar zu machen, ist einfach wichtig oder bietet es sich an, die Seite halt so zu strukturieren, dass es für Suchmaschinen einfach zu erkennen ist. Da spricht man dann praktisch von der On-Page-Optimierung. Das heißt, die Sachen, die auf der eigenen Seite passieren können. Das ist zum einen, also es gibt da auch viele Teilbereiche, wie die Seite günstig aussehen kann. Was da ganz wichtig ist, oder das, die Bibel dafür stellt Google selber zur Verfügung unter Google Webmaster Tools SEO für Einsteiger, so ungefähr. Den Link haben wir ja bestimmt.
Mhm. Den bringen wir dann auch gerne auch bei unseren.
Genau. Da steht eigentlich alles drin und mehr ist eigentlich nicht. Die Geschichte ist die, dass man den Inhalt gut strukturiert und was eins der wichtigsten Dinge ist, dass wenn man mit Begriffen gefunden werden will, dass man diese Begriffe auch auf der Website verwendet. Klingt logisch, ist aber so. Ich habe hier in Freiburg einen Fotograf, der sich wie der Teufel vor dem Weihwasser gefürchtet hat, den Begriff Fotograf Freiburg auf seine Website zu verwenden, weil er das zu plump fand. Aber er hat sich immer beschwert, warum er nicht vorne erscheint. Und dann, naja, aber irgendwann hat er es dann gemacht und das hilft dann doch schon sehr.
Da fahre ich gleich mal zwischen, aber ich lese dann immer wieder andererseits auch solche Keywords, soll man nicht zu oft sozusagen platzieren. Das würde Google dann wieder nicht so gerne mögen? Oder sind das einfach Leute, die das einfach wirklich dann so 100-mal in einen Text hineinknallen?
Also die Frage ist immer die, wer bin ich und was habe ich für eine Website und was biete ich an und mit was will ich gefunden werden? Und also konkret, wenn man den Fotograf nimmt, der will natürlich schon, je nachdem, was für ein Gebiet er hat, wenn er Hochzeitsfotograf ist, wenn dann Hochzeitsfotograf Freiburg, ist natürlich praktisch, wenn man auf der ersten Seite ist, die Geschichte dann so aufzubauen, dass man mit dem Begriff auf die erste Seite kommt, funktioniert natürlich schon so, dass man die Seite, auf die der User landet, also sozusagen die Landingpage für diesen Begriff so gestaltet, dass das Thema Hochzeit und Freiburg da entsprechend vorkommt. Am besten im Titel, der ist immer noch relevant, der natürlich auch in der Suchergebnisseite, in den SERPs, ja auch oben immer oder meist, je nachdem, wie was Google da sich gerade ausdenkt, erscheint. Und dann ist schon so, dass man den Text, es gibt die Keyword Density, also die Keyword-Dichte, und dann gibt es noch von Karl Kratz eine Formel, die WDF und dann IDF oder so heißt. Das kann man sich angucken und durchlesen. Ist, naja, die einen sagen pseudowissenschaftlich, die anderen sagen, ja, genau so muss man es machen. Also mein Vorgehen ist immer, man sollte einen Text schreiben, wo es einfach um die Thematik geht, sollte da die Begriffe verwenden und das halt so lesbar machen, ohne dass es zu plump ist.
Vielleicht haken wir da mal schnell ein. Ich glaube, was Robert ein bisschen vielleicht verwirrt, ist was viele Benutzer in diesem ganzen SEO-Zeug verwirrt. Keywords heißt in dem Fall ja nicht das, was wir von ganz früher noch kennen, dieses Meta-Element Keywords, wo man irgendwie im Head einer Seite irgendwie im Prinzip die Suchbegriffe aufgelistet hat, für die man gefunden werden möchte, weil dieses Meta-Element Keywords, korrigiere mich, wenn es falsch ist, Marc, aber das ist, glaube ich, was Google mittlerweile gar nicht mehr interessiert.
Nee. Also das Meta-Element Keywords ist so, dass man das für Kunden immer gerne reinmacht und dann dürfen die da reinschreiben, was sie wollen.
Ja.
Das ist für Kunden eine ganz tolle Sache und dann sind die sehr zufrieden und dann schreiben die da alles rein. Aber das Meta-Keywords wird überhaupt nicht ausgewertet. Ja. Wenn wir schon das Meta-Tags haben, das Meta-Tag-Description, hat für das Ranking auch keine Gewichtung. Es ist aber so, dass diese Snippets, also diese Textauszüge, die in den Suchergebnisseiten dargestellt werden, gerne auf die Meta-Description zurückgegriffen wird, wenn Google das Gefühl hat oder vielmehr der Algorithmus sagt, ach, das passt doch eigentlich zu der Seite, dann geben wir das da direkt aus.
Ja.
Aber für das Ranking haben die Meta-Keywords keine Relevanz. Es ist nur so, dass der Fließtext einfach den Begriff dann schon enthalten.
Ja.
So, es macht es sehr viel einfacher.
Das heißt, wenn Marc sagt Keyword, dann meint Marc, also der Suchbegriff, zu dem man gefunden werden möchte, im Inhalt der Seite. Ne? Also nicht dieses alte Keywords, was wir von früher kennen, das ist, glaube ich, nur noch relevant für diese SEO-Witze.
Ne? Aber das heißt, um kurz zu sein, darüber zu schwenken, es gibt ein eigenes Plugin, mit dem man quasi den Meta-Tags für jede Seite selber definieren kann. Das Plugin ist relativ für nichts mehr Nutzer, oder?
Doch, die Description ist sehr wichtig. Es ist ja natürlich so, wenn ich die Description selber gestalten kann, habe ich ja einen Werbetext einfach auf meiner Suchergebnisseite und kann den einfach selber gestalten. Und wenn
Aber soll das dann für jede Seite, also quasi für jeden Blogartikel, würde das ja auftauchen, quasi immer die gleiche Beschreibung auftauchen, oder müsste ich das sozusagen für jede Seite unterschiedlich dann eigentlich machen?
Streng genommen, also man sollte es für jede Seite anders machen und einfach kurz den Text zusammenfassen, um was es geht, was kommt da drin vor. Mhm. Und ja, und das halt möglichst geschickt, dass es klickfreudig ist.
Das ist im Grunde, also es hat keine Wirkung, aber es hat eine kosmetische Natur. Und wenn ich das richtig verstehe, dann holt sich zumindest Google ansonsten diesen SERP-Text aus dem Seiteninhalt, wenn genau. Der nicht in der Description angegeben ist. Und das kann eventuell je nach Seitenstruktur dazu führen, dass in der SERP-Beschreibung Dinge stehen, die da nicht so unbedingt stehen sollten. Und deswegen überschreibt man es ganz gerne mit einer Description.
Genau, also gerne ist natürlich, wenn man irgendwelche Tech-Clouds noch hat, dass wenn die dann genommen wird für die Suchergebnisse oder wo dann einfach nur die Überschriften untereinander sind, da klickt, also da ist die Klickfreudigkeit geringer, als wenn da steht, hier super Sonderangebot für sowieso extra günstig und wie auch immer.
Aber das hieße zum Beispiel, ich mache manchmal ganz gern so Einleitungen, die mit dem restlichen Text manchmal gar nichts zu tun haben. Das heißt, Google würde dann vielleicht diese Einleitung nehmen und das sagt dann in den Suchergebnissen gar nichts aus eigentlich. Also bei der Auswurf der Suchergebnisse, wenn dann jemand sozusagen meinen Einleitungstext da drinnen findet, weiß eigentlich nichts, dass es das irgendwas mit dem Inhalt zu tun hätte.
Wenn das in der Description steht, ja.
Nicht in der Description, sondern im normalen Text. Da fange ich mit irgendwas an, was vielleicht ganz ein anderes Thema ist, weil ich es gerade launig finde. Und ja. Dann kommt eigentlich der Hauptinhalt, der nicht unbedingt mit der Einleitung was zu tun hat. Und dann würde Google ja vielleicht, wenn ich keine Description habe, quasi diese Einleitung nehmen. Und damit findet mich jemand mit ganz anderen Begriffen eigentlich, als dass ich irgendwas wollte.
Ganz schönes Beispiel ist vielleicht, Entschuldigung, es gibt doch, jetzt weiß ich wieder nicht, wie das heißt, aber wenn man einen Blog-Eintrag auf Facebook postet, dann gibt es zu jedem Post immer so ein Bild, das man auch irgendwie abschalten kann.
Vorschaubild, ja.
Genau, und wenn du das kannst du eben auch über die, das sind auch Meta-Elemente, aber es sind andere, und das kannst du eben auch bewusst pro Seite setzen. Wenn du das nicht machst und hast einen Blog-Eintrag gerade in Serendipity, der gar keine Bilder enthält, dann sucht sich Facebook nämlich das erste Bild, was auf der Seite ist. Und dann kann es dir passieren, wenn du dieses Emoticon-Plugin verwendest, was dir so anklickbare Smiley-Bildchen unter das Kommentarformular setzt, dann kann das passieren, dass der erste Smiley dein Facebook-Vorschaubild ist, weil du es eben nicht ausdrücklich gesetzt hat.
Schlimmer war, das ist mir auch mal passiert, dass ich habe in der rechten Seite Kommentare angezeigt mit den entsprechenden Favoritern, sozusagen der einzelnen kommentieren, und da war auf einmal dann quasi ein Porträtfoto von jemandem drinnen in einem Artikel, das dort gar nichts verloren hat und wo vielleicht die Person sogar gesagt hätte, da will ich eigentlich gar nicht damit auftauchen, vielleicht mit dem
anderen. Dasselbe kann eben mit der Description passieren. Wenn du sie nicht setzt, dann zieht Google sich, ich nehme an, einfach den Anfang des Seiteninhalts, und wenn der dann eben thematisch mit dem eigentlichen Artikel nichts zu tun hat, dann kann das schon mal irgendwie blöd sein.
Ja, blöd, aber auch keine Katastrophe.
Nee.
Also von dem her. Wie gesagt, das eine Punkt, also diese Meta-Tags sind im Großen und Ganzen einfach, ich hoffe, ich werde nicht gesteinigt, aber ich glaube, vernachlässigbar. Also Description ist wichtig, Keywords kann man weglassen, und es gab früher ganz viele, die man einfach einfügen konnte. Interessant ist noch das Meta-Tag Robots, was sich bezieht auf, also es gibt ja Index und Index-Follow und dann jeweils No-Index und No-Follow, was einfach bedeutet, also mit No-Index bedeutet, die Seite soll nicht in der Suchmaschine erscheinen. Google hält sich da auch dran, und dann wird die Seite einfach nicht gefunden. Also es gibt da, bei WordPress kann man da relativ einfach seine Seite komplett unsichtbar machen, was gern gemacht wird nach der Installation. Es wird dann vergessen und der Kunde wundert sich, warum die Seite nie erscheint. Also nicht mal, wenn man nach dem Seitennamen guckt. Von dem her ist das so eine Geschichte.
Gerne genutzt bei Webentwicklern, um so wenn du so einen Testserver hast, ne, wo also noch nicht die endgültige Seite, noch nicht die endgültige Domain, dann setzt du da eben Noindex, damit das nicht indiziert wird. Und dann muss man aber halt dafür sorgen, dass wenn es auf den endgültigen Live-Server mit der endgültigen Domain geht, dass das dann rausfliegt, weil sonst passiert das, was Marc gerade sagte, dann wird es eben auch da nicht indiziert und der Kunde wird ein bisschen ungehalten. Mit Recht.
Ja.
Genau. Will man eigentlich einzelne Seiten manchmal aus dem Index sozusagen fernhalten aus irgendwelchen Gründen?
Ja, also es gibt natürlich zusammengefasste Seiten wie die Tag-Seiten, die ja unbedingt für den Nutzer, also als Suchergebnis nicht unbedingt Sinn machen. Und da gibt es den Kunstgriff, die Seiten einfach mit No-Index, dass sie nicht in den Suchergebnissen erscheinen, aber mit Follow, dass die Links, die auf der Seite erscheinen, dass denen gefolgt werden soll. Also wenn ich in meinem Serendipity-Blog die Tag-Cloud habe und habe halt das Tag Serendipity und da kommen ja dann entsprechend die Artikel drunter und die Unterseite ist ja nützlich, nur so will man sie vielleicht nicht in Google drin haben. Es gibt dann auch noch die ganzen Geschichten mit PageRank Sculpting und mit Linkstärke der Domain und Duplicate Content und
man kann da ganz... Drin ein Sculpting oder habe ich das jetzt richtig verstanden?
Bitte?
Ein Sculpting war jetzt mittendrin? Das eine Wort habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Sculpting,
ja. Das heißt?
Eine Seite hat immer starke Seiten. Es gibt Seiten, die gern verlinkt werden. Ich hatte in meinen jungen Jahren eine Affinität zu Server-Side-Includes. Ich weiß nicht, ob die hier noch jemand kennt. SSI, Server-Side-Includes.
Da gab's so ein ja, das ist so die Abteilung. Bin froh, das nie gemacht haben zu müssen.
Nee, großer Fehler. Nein, Server-Side-Includes war nett und es gab von einem holländischen Menschen ein Tutorial, der hat wirklich alle Befehle zusammengeklöppelt und hat es in hervorragender Weise dokumentiert. Es gab da auch über ein paar Kunstgriffe die Möglichkeit, Variablen mit hin und her zu schicken und man konnte dann dynamische Menüs machen. Höchst kompliziert, aber relativ cool. Und ich habe das irgendwann damals übersetzt ins Deutsche und wurde dann von dem verlinkt. Es war eine sehr prominente Seite. Dann war die Seite praktisch meine stärkste Seite, die ich hatte. Und dann hat man auf diese Seite natürlich seine liebsten Links gelegt, die man halt am weitesten vorne haben wollte. Das sind einfach so, es gibt so Seiten, so Honeypots im Großen und Ganzen, wo einfach gerne drauf verlinkt wird, irgend so eine Geschichte. Also bei Robert ist das quer durchs Netz Handbuch, was einfach wahrscheinlich am meisten verlinkt ist. Mhm. Was auch in Demos ist und so weiter, was jetzt auch dann schon wieder zu den Off-Page-Faktoren kommt. Weiß gar nicht, ob wir jetzt schon zu sehr abschweifen. Kann es doch irgendjemand folgen?
Ich kann so einzeln folgen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt noch Struktur hat.
Vielleicht versuche ich mal On-Page, was ich immer kenne, unter On-Site, aber ist auch egal, zusammenzufassen mit, das ist alles, was man eigentlich sowieso macht, wenn man als Webentwickler zum Beispiel seinen Job ordentlich macht.
Ja.
Na, also vernünftige Überschriftenstruktur gehört ja zum Beispiel auch dazu, wobei bei den Überschriften ist manch SEO-Kollege anderer Meinung, aber im Prinzip eine Seite technisch sauber umsetzen und alles machen, was Google irgendwie gut findet, soweit möglich, was natürlich beim Blogsystem meistens einfach nur bedeutet, ein vernünftiges Theme auswählen und eventuell noch ein paar unterstützende Plugins installieren und dann ist man im Grunde durch.
Was ja auch, sage ich immer, teilweise auch eine Forderung ist, wenn man sich mit Barrierefreiheit zum Beispiel beschäftigt.
Ja, das ist ja generell so ein Spruch, den man, auch das würden vielleicht einige Kollegen dann anzweifeln, aber generell sagt man, was für Suchmaschinen gut ist, ist auch gut für Accessibility. Also Beispiel vernünftige Überschriftenstruktur.
Ja, Google ist blind, war ja früher immer so der Spruch.
Ja, genau.
Ich meine, das ist, da wird es trotzdem sicherlich bei Einzeldingen sicher einen Widerspruch manchmal geben und andere Anforderungen, aber von der grundsätzlichen Lesbarkeit her gibt es, glaube ich, bei beiden Bereichen einen so entsprechenden Anspruch.
Ja, die größte Diskussion ist ja die uralte, ob man nun nur genau eine H1 pro Seite haben soll oder ob man mehrere verwenden darf oder ob man überhaupt keine H1 haben soll, weil Google die H1 sowieso rauslässt und ja.
Ja, also grundsätzlich ist so, ich nutze immer ganz gern W3M, so als Textbrowser. Links darf man auch nehmen, was man halt gerade hat. Und wenn die Seite über einen Textbrowser die Struktur nachvollziehbar ist, ist das schon immer kein Fehler. Ja. Und Google ist grundsätzlich schon immer noch blind, auch wenn Google inzwischen JavaScript mehr interpretiert und so die ganzen Geschichten. Aber an und für sich ist Google blind ist ein ganz gutes Bild. Also Google interessiert dieses ganze Parallax und fragt mich nicht. Also es ist eher schädlich und dieses endlos oder ja, diese riesigen Bildergalerien, die dann zum Teil zwar asynchron geladen werden, aber trotzdem oft einfach relativ viel Ladezeit brauchen und relativ wenig Text haben, ist dann einfach auch nicht immer sinnvoll.
Oder auch diese tollen Seiten, ich habe heute erst wieder eine gesehen, wo im eigentlichen Quelltext, also im nackten HTML gar nichts steht. Und ja, dann wird der Seiteninhalt per JavaScript nachgeladen.
Spannend. Sagen wir mal so, Flash ist ja zum Glück tot. Also es gibt ja nur noch ganz wenige, die wirklich Flash haben wollen. Von daher ist das ja schon mal ein Fortschritt.
Kurze Geschichte. Ich bin heute zufällig auf eine Flash-Seite gelandet. Das ja, war so eine Portfolio-Seite und habe dann irgendwann mal auf den zusammengeklappten Punkt Kompetenz geklickt und dann klappte Kompetenz auf und im Aufklapper von Kompetenz stand folgt später.
Ja, Klassiker. Also es ist auch ein schönes Spiel. Ja, kommt später. Oder was ich früher mochte, ist Willkommen bei GoLive, wenn sich noch jemand an GoLive erinnern kann. Wie viele Seiten da damit? Oder Dreamweaver hatte auch Untitled Document als Standard Titel. Und man ja, kann bei Google suchen in Title, Doppelpunkt, nach dem Term. Wahrscheinlich findet man dann immer noch genügend Zeugs.
Liegt man auch gerne in Joomla-Installationen. Und die haben dann auch noch das Joomla-Fav-Icon. Und ja.
Wir können noch gerne einen Joomla-Podcast machen.
Nein.
Wie man von Joomla 1 von nein, irgendwas auf irgendein anderes Joomla updatet. Das ist auch wirklich, also zum Thema, wie mache ich ein Open-Source-CMS mit Gewalt kaputt? Da hat sich Joomla wirklich, also sämtliche Oscars verdient, die man sich verdienen kann. Das ist wirklich traurig.
Wobei aber man gut dazu sagen muss, das hat erst neulich der von mir sehr geschätzte Kollege Nils Poker in einem Vortrag auf einer Joomla-Konferenz gesagt. Letztlich kommt es halt immer auf den drauf an, der es umsetzt. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die mit Joomla anständige Seiten bauen, aber es ist eben leider nicht die Regel.
Ich hatte Mambo noch. Die Älteren erinnern sich vielleicht auch daran. Mambo war ja dann der Fork mit Joomla und so weiter. Und es ist einfach ich habe auch noch diverse Joomla 1.5 rumliegen, die ich halt einfach nicht auf, weiß gar nicht, was aktuell ist, weil es einfach kein Upgrade-Skript gab. Also zumindest keins, was auf die Schnelle funktioniert hat. Also wir lassen Joomla an der Stelle weg.
Lassen wir ja. Also ich hätte noch ein bisschen Serendipity eher so im Auge, also wollte nur daran erinnern.
Genau, ja. Also der große Vorteil grundsätzlich, was Google ja irgendwie, es gab bei Google mal den Term Query Deserves Freshness, QDF, auch schon älter. Und der Punkt war einfach, dass die Blogs mit ihrer Ping-Fähigkeit die Seiten einfach angekündigt haben. Google wusste, ah ja, super, neue Seite und hat die dann zum Teil direkt rausgeblasen. Also ich hatte Phasen, als das Blog gut verlinkt war und alles lief, dass ich einfach einen Artikel schreiben konnte und ich konnte 5 Minuten später in Google gucken und ich war da zu finden und zum Teil auch mit relevanten Suchbegriffen. Das war sehr nett.
Generell das ist es ja ohnehin so, dass eigentlich ein Blog ein Selbstläufer ist. Also ja, das klar, man muss es vernünftig einstellen, man muss ein vernünftiges Theme verwenden, man sollte die berühmten suchmaschinenfreundlichen URLs über Mod Rewrite machen, aber danach sind, sagen wir mal, viele Aspekte in einem Blog eigentlich so, dass das nicht mehr viel SEO brauchen sollte. Das ist eigentlich automatisch eingehende Links, dadurch, dass sich die Blogs untereinander verlinken. Ne? Stichwort, heißt das noch, nennt man das noch Link-Karma?
Habe ich nie so genannt, okay, aber können wir so nennen. Ja, klar, also Blogs sind grundsätzlich, ich habe das auch mal in einem sehr lesenswerten Artikel auf www.dieantwortaufallefragen.com/blog geschrieben. Was braucht eine Webpräsenz aus SEO-Sicht? Ein Blog, ein Blog, ein Blog, ein Blog. Und habe das dann des Öfteren wiederholt. Und das Zweite, was ich dann noch im Nachsatz kommen muss, jemand, der es füllt. Also eine Content-Strategie ist dann natürlich auch sinnvoll. Wobei man da natürlich immer sehen muss, was ist der Zweck des Blogs? Bin ich privater Blogger oder bin ich Tech-Blogger oder Mode-Blogger oder wie auch immer, habe ich ein Thema, was mich eh interessiert und ich schreibe da jeden Tag 10 Artikel. Wunderbar, da muss ich mich nicht um so viel kümmern. Wenn ich jetzt aber halt einen Online-Job habe und sage, Mensch, ich würde gern Bücher verkaufen, das wäre doch mal eine tolle Idee, dann wird es schon etwas schwieriger. Also das ist einfach, es gibt da in SEO-Kreisen, es gibt da immer die berühmte Nische, die man noch finden kann. Also es gibt ja, SEO ist ja zum Teil Mittel zum Selbstzweck. Ich gucke einfach, was gibt's denn? Im Frühjahr ist immer sehr beliebt, die Firma Weber baut ja diese Grills. Und was sicher bauen das auch noch andere. Und da gibt es dann ungefähr 20 Präsenzen im Stil deingartengrill.de oder supergrillen im Sommer.de und so weiter, die dann aus irgendeinem Blog bestehen und dann 10 Artikel haben und die dann mit Links zugepflastert werden, um dann bei Amazon ein paar Grills zu verkaufen oder bei anderen Affiliate-Geschichten. Und da ist dann natürlich etwas schwieriger, wenn man sagt, man will da auch ein paar Euro mitverdienen an dem Kuchen. Da muss man natürlich schon den Linkaufbau dem nachhelfen, weil solche Blogs dann nicht so freiwillig verlinkt werden.
Vielleicht mal, ja, vielleicht mal so als Tipp, ja, für den Durchschnittsblogger: Das schönste Blog nützt einem nichts, wenn es nicht regelmäßig mit Content befüllt wird. Und es sollte Text-Content sein und eben nicht nur. Also, wenn du irgendwie 3 Wochen hintereinander nur Bildergalerien verbloggst.
Ja. Geht auch. Also, ich stand mal mit Wallpaper, also nur der Begriff Wallpaper mit meinem Bild in der Universal Search, es werden immer so Bilder angezeigt. Also wenn irgendein Begriff viele Bilder gesucht werden, zeigt ja Google gleich schon Bilder an. Und ich stand da mit Wallpaper ganz oben und das bringt dann am Tag schon irgendwie 1000 Besucher. Die konvertieren ganz schlecht, also ich habe da keinen Euro mitgemacht, aber es war nice to have. Und was auch ganz wichtig ist, also ich habe hier in Freiburg bei einer Messe, war ich beim Messeaufbau und da war der Messebauer da und die hatten dann auch, die haben ins Gespräch und der meinte, aus SEO-Sicht, für sie wäre es halt nett, dass die Bildersuche ist interessant, weil für Messe gibt es so bestimmte Systeme, wie diese Messestände zusammengeschraubt werden und viele Leute suchen nach den Bildern und sagen, ja, genau das ist, das möchte ich haben. Und da kann das dann schon passen.
Ja, also da waren jetzt für mich sozusagen einige Dinge sozusagen drinnen, vielleicht schweife ich jetzt sozusagen ein wenig ab, aber ich habe jetzt gerade bei mir das auch ein Buch, das ich mal gewonnen habe, SEO auf Deutsch, wo so 33 Leute interviewt wurden zum Thema SEO aus der Branche und da kommen halt auch immer so Keywords vor und ich habe irgendwie für mich so den Eindruck, dass es bei manchen wirklich so die quasi nur so innerhalb ihrer eigenen Szene so eben da diese Wörter wie Affiliate Marketing und Co. und qualitativer Content, aber da geht es für mich nicht darum, dass man wirklich ein Inhalt erarbeitet, wenn man einen Inhalt anbieten will, sondern nur einen Inhalt erarbeitet, damit man halt für die Suchmaschine gefunden wird und damit viele Leute sozusagen drauf landen. Und das, also für mich wirkt das ein wenig sozusagen abschreckend, muss ich ehrlich sagen, aber wahrscheinlich, weil ich halt nicht sozusagen davon abhängig bin, dass ich damit Geld mache, dass ich halt einfach einen Blog nach dem anderen produziere, das halt sozusagen von Google gefunden wird.
Ja, also wie gesagt, das sind natürlich ganz klar die zwei Bereiche, die es gibt. Es gibt den Blogger aus Freude, der halt bloggt und dann ist einfach so, was kann der machen aus SEO-Sicht? Ja. Da ist dann halt sinnvoll, wenn man sagt, also zu dem und dem Thema würde ich schon ganz gern gefunden werden. Dann ist halt so, dass man halt dieses Thema dann gegebenenfalls als Kategorie anlegt und da halt eine Themenreihe macht. Und das ist immer sehr beliebt, dass man das in 5 Schritten oder 10 Schritten oder über mehrere Wochen oder was es früher noch gab, diese Blogparaden, dass jemand ein Thema aufgegriffen hat und das ging dann einmal durch.
Kommt jetzt wieder. Also.
Ja, der Webmaster Friday ist noch ein, den ich zumindest in meinen Feeds abonniert habe und so Geschichten. Das ist schon, also das muss man dann schon unterscheiden. Und wie gesagt, um die Kurve zu Serendipity zu kriegen, Serendipity ist in sich gut aufgestellt. Da fehlt nichts, was die Themes angeht, mit Überschriften von H1 bis H6. Also ich sage immer, nimm irgendwo eine H2, da hat man die Diskussion mit der H1 nicht. Und dann braucht es noch mehr Überschriften für einen Blogartikel. Dann nimmt man halt zwischendrin noch eine H3 oder so und dann schreibt man den Artikel, wie einem gewachsen ist. Der Punkt ist, wenn ich jetzt unbedingt ranken will, weil ich irgendein Produkt gekauft habe und will es lobpreisen, weil es so toll ist. Also ich habe zum Beispiel hier neben mir einen HP 1018 Drucker. Den könnte ich den ganzen Tag lobpreisen und finde den ganz super und habe den seit vielen Jahren. Und dann würde ich halt dann müsste ich halt aus SEO-Gesichtspunkten kann ich den Text natürlich dann schon optimieren, kann die Links optimieren, kann die URL optimieren, dass das halt alles da drin vorkommt. Und dann kann ich das Ding noch bewerben überall. Da helfen natürlich die ganzen sozialen Dienste auch. Twitter, was es gibt. Ich kann auch, wie hieß es immer, Pinterest, noch ein Foto von dem Drucker und so weiter und so fort. Das sind so Geschichten, die auch immer laufen. Mhm. Es gibt und ja, mit Humor geht natürlich auch viel. Es gibt diesen berühmten Schweizer, der seinen Canon-Drucker zerschlägt. Den könnte man auch mal wieder verlinken. Der ist bestimmt auch schon länger nicht mehr durchgegangen durchs Netz. Da kann man schon Sachen einfach besser machen und halt sagen, damit will ich gefunden werden und das kann man dann sich zur Aufgabe machen. Das passt.
Lass mich auf zwei Dinge sozusagen aufspringen, die du vorher so dann genannt hast, um auch so ein bisschen die Kurve auch zu sehen, die bitte auch zu kratzen. Also kratz. Du sollst sozusagen eigene Kategorie anlegen für ein Thema, mit dem man gerne gefunden werden möchte. Wären jetzt Kategorien oder Tags sozusagen das, oder ist es eigentlich eh wurscht, weil beides taucht jeweils bei dem jeweiligen Artikel sozusagen auf? Oder gäbe es da trotzdem einen Unterschied, ob ich das quasi als Kategorie oder als Tag, also dieses Stichwort, dieses Suchwort verwende?
Ich glaube, wenn es halt einfach, also als Kategorie ist dann, je nachdem, wenn man natürlich auch die Kategorien ausgibt auf seinem Blog, und dann hat man die Kategorie halt als, auf jeder Seite ist der Link zu dieser Kategorie. Und er sagt, es gibt ja diese Sidelinks bei Google. Also wenn man, da hat man ja diese Unterkategorien dann oft schon mit verlinkt. Und dann kann sein, dass Google sagt, Mensch, diese Kategorie erscheint da immer wieder, das muss schon irgendwas Wichtiges sein. Und dann hilft es schon. Ich glaube, ich würde Kategorien nehmen und nicht Tags, weil Tags sind so ein bisschen, mit Texten sind so ein bisschen 2000er. Da ist man so ein bisschen durch.
Okay, dann bin ich schon total veraltet.
Nee, gar nicht. Also das Gute ist ja, man darf ja alles machen. Also das Internet ist ja insofern noch ein freier Raum. Und es finden sich ja zum einen auch Leute, die Serendipity nutzen. Und es gibt ja auch genügend Leute, die sich um das ganze Zeug nicht scheren. Aber es ist natürlich da auch hilfreich, denen so ein bisschen, also es schadet ja nicht, wenn die ein bisschen mehr gefunden werden.
Das Interessante fand ich eigentlich gerade, dass Marc gesagt hat, Serendipity ist da gut aufgestellt, denn wir hatten neulich erst jemanden im Forum, der, wenn ich das richtig erinnere, eine Vereinswebseite mit Serendipity betreibt und warum auch immer den Ehrgeiz hatte, diese Vereinswebseite möglichst gut in den Suchmaschinen zu platzieren und sich dann an einen Kollegen von Marc gewandt hat und als erstes mal zu hören gekriegt hat, nein, mit Serendipity ginge das ja gar nicht und man müsste WordPress nehmen. Und dann schlug er also sehr eingeschüchtert im Forum auf und fragte erstmal, wie viel daran dann denn wohl wahr ist. Und ja gut, das ist klar, der Kollege arbeitet viel mit WordPress und deswegen möchte er damit arbeiten, weil er sich nicht in was anderes einarbeiten möchte. Aber grundsätzlich ist diese Behauptung erstmal Quatsch. Nicht nur für Serendipity, sie ist für jedes System der Welt Quatsch.
Ja, kann man hier doppelt unterstreichen? Nee, ne? Also kann man, das ist so. Also nach wie vor funktionieren auch selbstgemachte HTML-Seiten mit einer vernünftigen Struktur und vor allem, dass die Menüebene nicht zu weit runtergehen und man sich da gut zurechtfindet. Wunderbar.
Ja, und dann gibt es natürlich so ein paar Sachen, ne? Also es gibt ja auch so Kleinkram-Tipps, von denen ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass sie das Allheilmittel sind, aber so ganz für mich oder wahrscheinlich auch für Marc simple Sachen, die man halt macht, eine XML-Sitemap anlegen. Gibt es ein Plugin für Serendipity? Es wird auch immer empfohlen, eine 404-Seite anzubieten, vor allen Dingen eine, die ein bisschen hilfreich ist. Ist auch nicht so schwer. Man kann über das Plugin statische Seiten eine 404-Seite definieren.
Magst du hilfreich definieren? Also was kann eine hilfreiche 404er-Seite?
Naja, hilfreich ist, wenn das, also ja.
irgendwo anders hinverweist. Auf
also eine hilfreiche 404-Seite ist einfach, der Inhalt ist so in der, also erstmal eine 404-Seite ist schlecht. Es gibt diesen cool URLs, never change. Also es gibt eigentlich keinen Grund, eine 404-Seite zu haben. Und dann ist so, auf der 404-Seite sollte einfach ein Link zur Homepage sein. Und dann, je nachdem, manche Leute machen das halt sehr kreativ, auf der 404-Seite mit irgendwie irgendeinem Hamsterrad und dann irgendeinen witzigen Spruch und oh mein Gott, die Seite ist nicht mehr da, das tut uns so leid und bitte erschlag uns nicht und so weiter. Also, dass man das Potenzial einer 404-Seite halt einfach aufgreift, dass der User nicht verärgert ist, sondern sagt, Mensch, hier, super, schick uns eine Mail, du kriegst noch 5 Euro Gutschein.
Gerne genommen ist zum Beispiel auch in die 404-Seite ein Suchformular einbinden. Ne? Du hast deinen Inhalt nicht gefunden, versuch's doch über die Suche. Manche Leute packen in die 404-Seite eine HTML-Sitemap, also im Prinzip einen Seitenbaum der Seite, was ab einer gewissen Seitengröße dann auch nur noch sehr bedingt hilfreich ist, aber eben so nach dem Motto, die Seite konnte nicht gefunden werden, aber schau mal, hier ist eine Liste aller Seiten, die wir haben, vielleicht findest du sie so. Das sind so Dinge, die man gerne mal für eine hilfreiche 404-Seite, kann man darüber diskutieren, ob das wirklich hilfreich ist.
Ja, wobei, wie gesagt, also wenn man seine Seitenstruktur im Griff hat, dann gibt es ja auch keine 404-Seiten, sondern man leitet ja die Seiten, die es dann nicht mehr gibt, mit 301 um auf die Seite, auf die es dann hin soll.
Ja klar, wobei 404 kann mehr sein als die Seite gab es mal, gibt es aber nicht mehr. Ne? Kann ein Tippfehler sein, kann was auch immer.
Auch die Leute, die immer mal auf Verdacht gucken, was unter /admin liegt, was man so machen kann. Ne? Ja.
Nachdem ich jetzt gerade auf deiner Seite bin, Marc, und auch mir gerade deine Seitenleiste sozusagen anschaue, ist das schlecht oder was?
Nein, aber es ist natürlich immer so, was ich rede und was ich mit meinem eigenen Zeugs tue.
Ja, nein, das war es.
Das ist wie mit dem Schuster, der hat auch immer die schlimmsten Schuhe. Und
das ist auch so wie mit den Webdesign-Firmen, die dann auch immer schreiben, unsere Seite ist noch nicht nach den neuesten Standards designt. Wir machen, also wir kommen nicht dazu. Nein, das soll es jetzt eh nicht sein. Aber für mich ist sozusagen die Frage, ob es da sozusagen Dinge gibt, die man eher in der Seite. Ich meine, die einen füllen alle möglichen Plugins und Bereiche sozusagen da jetzt, ich glaube, der Marc tut gerade hinscrollen auf seine Seite.
Ist das? Ja, ich muss hier angucken, was ich da mache.
Man hört also, das Mausrad scrollen, also das.
Ja, bevor ich da jetzt mit Sachen konfrontiert werde.
Nein, ich frage das gar nicht speziell, sondern eher so, die einen pflastern sozusagen ihre Seitenleiste voll, die anderen sagen eher lieber gar keine Seitenleiste. Was würdest du sagen?
So wie ich möchte. Also, wenn das für mich mein Blog ist, dann ist mein Zuhause, dann gestalte ich das so, wie ich möchte.
Das ist meine Grundprämisse, aber gäbe es irgendwelche Dinge, wo du sagst, du hast zum Beispiel das Zufallsfoto, zufällige Artikel, bringt das was SEO-technisch? Oder letzte Kommentare, weil das habe ich zum Beispiel auch. Bringt das was oder ist das Google wurscht? Oder kann ich da Google noch mal hinlocken, wo es noch nicht
also geschaut hat? Also eigentlich so, es verwässert einfach den Hauptinhalt, der Blogartikel ist. Ich hatte früher von Al Butchkan, kennt ihr den noch? Ja. Der hat auch mal das ein oder andere Template gemacht für Serendipity und der hatte immer, also ich hatte den dann auch zeitweg, also ich hatte Kontakt oder hab Kontakt mit ihm direkt und hab dann immer um Content-First-Templates gebettelt. Also dass dann praktisch zuerst der Inhalt des Artikels kommt und dann die Seitenleiste hinten dran kommt im Quelltext. Weil Google also ganz, ganz, ganz früher nur die ersten 150 Kilobyte von Dokumenten gelesen hat und alles, was danach kam, war einfach nicht existent. Das ist aber 10 Jahre her. Aber grundsätzlich ist so, je weiter vorne der relevante Inhalt steht, das ist, glaube ich, nach wie vor kein Fehler. Wobei, wenn es nicht so ist, würde ich mich auch nicht drum kümmern, da Google schon erkennt, wenn die Überschrift in der Mitte ist, dass da dann der Fließtext ist und die immer wiederkehrenden Teile mehr oder weniger auch ausfiltern kann. Ich würde es nicht überladen und was ich nicht empfehlen kann, sind externe Dienste, die für gewöhnlich die Ladezeit ins Unendliche treiben. Also irgendwelche Badges von irgendwelchen Blogverzeichnissen, die dann auch gerne mal 404 sind oder zum Teil auch für Sachen hergenommen werden, wo man dann nicht so genau weiß, ob man das haben will.
Gehört halt auch zu diesem Ding, was ich total spannend finde, dass Google mittlerweile auch ein paar Sachen als positiv bewertet, die eigentlich aus der Performance-Optimierung kommen. Dass sie also sagen, wenn eine Seite vernünftig performt, das heißt schnell geladen wird, dann ist das günstig. Und das ist halt was, was diese berüchtigten Third-Party-Widgets, das sind halt immer Anfragen an einen externen Server. Wenn du irgendwie die 10 schönsten Flickr-Fotos in der Seitenleiste kleben hast, dann
das hat dich, ja.
Hast du halt 10 Anfragen an Flickr. Wenn du da einen was auch immer, es gibt diese Facebook-Like-Boxen, wo irgendwie angezeigt wird, wer alles diese Seite auf Facebook geliked hat.
Oder meine letzten 5 Tweets.
Ja, auch das sind halt immer meistens Anfragen an einen externen Dienst. Und je mehr man davon hat, umso schlimmer ist es für den Seitenaufbau im Prinzip.
Genau, also wenn wir da schon sind, was man absolut haben muss, also die Suchmaschinenoptimierung ist natürlich eigentlich auch nur Google-Optimierung. Also es gibt keine Zugriffe mehr über andere Suchmaschinen im deutschsprachigen Raum. Also ich glaube, Bing, was ja identisch ist mit Yahoo, liegt bei irgendwie 3%, und das liegt daran, dass irgendjemand einen Rechner hat, wo auf der Startseite Yahoo ist, und der kann es nicht wegmachen, weil er technisch nicht dazu in der Lage ist. Meine Meinung.
Allein die ganzen Webentwickler auf dem Mac, die eine virtuelle Maschine haben mit einem Internet Explorer zum Testen, und in all diesen Internet Explorern ist Bing als Start sein und stellt kein Mensch um. Warum? Ist jetzt faul zu.
Ja, aber wir haben jetzt Webentwickler mit virtuellen Maschinen und Windows. Ich meine, ja. Die Zombie-Apokalypse naht, ist ja auch nicht schön. Nein,
mach was gegen, geht ja nicht anders.
Nee, klar, ich weiß, Windows ist war ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, ob es in IE6 noch auftaucht in Statistiken. Habe ich mich auch irgendwie.
Nur noch in China und Korea.
Okay. Was ich sagen wollte, also wenn man sich wirklich für SEO irgendwie mit beschäftigen will, es geht nur um Google. Also alles andere kann man ignorieren. Und was man definitiv braucht für seine Seite, wenn man es machen will und seine Seele verkaufen will, ist natürlich ein Account bei Google Webmaster Tools, weil da einfach die ganzen Crawling-Fehler, die ganzen Suchanfragen, die auf die Seite gehen, gelistet sind, weil die Suchanfragen ja seit Google auf HTTPS und mit den eingeloggten Usern da einfach nichts mehr weiterleitet, hat man ja auch in der Statistik keine Referrer mehr, und das ist inzwischen auch die einzige Möglichkeit, da vernünftig was zu machen.
Und deswegen. Die günstigste vor allen Dingen, ne?
Ja klar, die günstigste.
Also es gibt zig Tools und Webdienste, die irgendwelche SEO Dinge versprechen und möglicherweise auch halten, aber das ist halt auch eine Geldmaschine. Und wenn du allein mal in den, jetzt als Mac-User in den App Store guckst und irgendwas suchst, was im entferntesten Sinne mit SEO zu tun hat, das sind alles teure Dinger. Und die entsprechenden Webdienste auch. Und die Webmaster-Tools sind halt kostenlos, also kosten halt, wie Marc sagt, die Seele an Google zu verkaufen und einen Account da zu haben.
Kann da ein Normalblogger wie ich irgendwas damit anfangen mit den Webmaster-Tools, oder hat das kein Sinn, da reinzuschauen?
Man kann einfach reinschauen. Google zeigt dann an, die Suchanfragen, also mit welchen Begriffen wurde die Seite gesucht und wurde sie eingeblendet, wie viel wurde geklickt. Das heißt also, wenn ich 100-mal eingeblendet wurde und nur einmal geklickt, dann ist meine Click-Through-Rate natürlich schon sehr beschissen. Das heißt, ich muss da schon was machen, dass die Leute mehr klicken. Und so Geschichten sieht man da einfach. Und was auch echt hilfreich ist, sind die technischen Geschichten, die 404-Fehler. Man kriegt auch eine Mail, wenn man irgendwie die 404er zunehmen oder die Soft 404er. Und die Geschichten, es gibt die um den Page Speed Insights und dann auch entsprechend, was Google gerne hätte, wie man die Seite machen sollte, damit es auf mobil und auf dem Desktop vernünftig aussieht und vernünftig schnell lädt. Also die Google Webmaster Tools braucht man definitiv. Es gibt dann noch viele weitere Tools im Netz. Es gibt auch günstige Tools, beziehungsweise Tools, die umsonst sind. Also ein Klassiker, um seine Seite zu scannen, ist der Xenu Link Sleuth. Kennt denn jemand? Klar. Das ist so ein Seitencrawler, der einfach die komplette Seite durchguckt nach Seiten, die nicht mehr da sind. Darüber kann man einfach die Struktur ganz gut abbilden. Das ist was ein Windows-Tool.
Warte mal kurz bitte, was man zu den Webmaster-Tools noch sagen sollte, für Robert, die haben halt auch Hilfetexte, in denen du dir genau angucken kannst, was soll ich mit dem machen, was es mir hier gerade anbietet, was kann ich damit machen. Die sind im Prinzip auf Nicht-Experten ausgelegt.
Also, dumme Frage jetzt noch dazu. Das sind ja eigentlich Daten, die das Google sowieso von meiner Seite erhebt. Warum verkaufe ich jetzt meine Seele, wenn ich mich dort anmelde?
Weil du einen Account bei Google hast.
Achso, na gut, dann habe ich sowieso. Also,
ja, okay. Den du also, aber sowieso hast, weil du in allem einen Account hast. Wir wissen das, Robert. Du hast wahrscheinlich sogar einen Elo-Account.
Natürlich, bitte. Wenn noch jemand einen braucht, ich kann noch Änderungen verschicken. Also,
das Ding ist in 2 Wochen zu.
Ich kann noch von Join Diaspora, wenn das auch noch jemand kennt.
War ja, auch natürlich. Damals. Ja. Dort habe ich auch einen Account.
Ja, da sind wir zu zweit. Vielleicht könnte man da auch mal noch einen Podcast drüber. Also Google, also man legt sich da, ja, man kommt an die Informationen sonst nicht dran und Google hat die Informationen so und so. Und die Einrichtung, ich weiß gar nicht, ob es noch funktioniert, man konnte einfach eine HTML-Datei auf seinen Server legen, eine leere mit einem bestimmten Namen und Google hat die dann gecrawlt, hat gesehen, ah ja, die gibt's jetzt und dann konnte man zugreifen. Und es öffnet dann schon die Augen. Also es ist dann oft, wenn ich irgendwie SEO-Kundschaft habe, dann mache ich halt für gewöhnlich zuerst das, um zu sehen, was an der Seite läuft und was nicht. Und ja, darüber hinaus, der Markt an SEO-Tools ist schon endlich. Was immer noch gut ist, natürlich irgendwie eine Statistik. Da kann man natürlich Google Analytics nehmen, was man dann mit den Google Webmaster Tools verknüpfen kann. Kann man die Seele seiner Mutter noch mitverkaufen, praktisch. Oder halt,
ich frage jetzt noch ein
Pivik. Kann man absolut, wobei ist ja auch Hauptreferrer, ist Keyword, ich weiß gar nicht, wie heißt bei Pivik, not known, unidentified, egal, weil der Referrer einfach nicht mehr übertragen wird.
Ja,
oder
selten nur mehr.
Für die Freunde der Logfiles, klassisch Logfiles runterladen und mit AW Stats, da hat man es dann wirklich richtig in echt. Weil dann wirklich alles gelockt ist. Macht heutzutage, glaube ich, nicht mehr viele.
Vor Jahren mal versucht und das auch nicht so ganz einfach, weil im Idealfall muss es, glaube ich, auf dem Server laufen haben, auf dem die Logs liegen oder irgendwie sowas. Irgendwas war daran kompliziert.
Also einfach, wenn Apache läuft, AWStats installieren, die Dinger runter und dann den Ort der Dinge, also ich habe es immer runtergeladen, dann lokal auswerten lassen.
Ja, wenn du ganz viel Glück hast, hast du einen Webhoster, der das laufen lässt und der eben dir nicht nur diese, wie heißt das, diese ganz Webalizer.
Webalizer ist auch so ein Klassiker aus der Spam-Geschichte. Deswegen hat man ja oft so Referrer drin, die man gar nicht kennt und dann auf die Seite geht und denkt so, hä? Weil Webalizer oft offen liegt und in den Statistiken dann die meisten Referrer angegeben werden und dann zack, kann man sich da einen Backlink oder konnte man sich einen Backlink holen. Das sind alles so Klassiker. Ja, okay.
Das ist jetzt der Bereich, in dem Robert und ich uns nicht mehr so auskennen.
Deswegen kurz stumm.
Ja, also SEO, ich meine, der Ruf der SEO-Branche rührt ja auch daher, dass die Leute einfach überall hinkacken, also man kriegt die nicht so schnell vertrieben, wie die da ihre Links hinterlassen und ihr Zeugs, die Kommentare, wenn die nicht auf No-Follow stehen, hat man halt ständig die Kommentare von Handtaschen auszukauf oder
apropos.
Es gab ja noch René Marquise war ja noch relativ nett oder Bernd Sonnensegel war noch ein bisschen kreativ, aber ja.
Naja, irgendwann war es dann irgendwann mal ein bisschen lustig, wie dann die ersten Anfragen kamen, man möge doch bitte Kommentare in seinem Blog löschen.
Da wollte ich gerade nachfragen.
Ja, genau. Das war doch dann auch so eine Geschichte, dass Google dann irgendwas unbewertet hat und auf einmal begannen dann so ein paar, was immer auch, wenn man sie bezeichnet, Menschen so anzufragen, man möge doch bitte den Kommentar wieder rauslöschen, weil das würde für sie nicht so gut sein. Also ich habe dann ein paar gefragt und eins, weil man dann gesagt, eben, das würde für sie fürs Ranking nicht mehr so hilfreich sein, wenn sie in den Kommentaren auftauchen.
Jo. Also es ist so, Also eins der Haupteinnahmequellen, also zumindest ich mochte das immer sehr, ich habe immer sehr gerne Links verkauft. Die Huffington Post nennt es jetzt Native Advertising, das nennt man ja nicht mehr Linkverkauf.
Dürfte aber bei denen nicht funktionieren angeblich.
Ja, okay, aber ja, das Thema, es gibt ja auch die eine Nachrichtenseite, die deutsche, die nicht Spiegel heißt, sondern irgendwie ihr, naja, da gibt es ja auch immer dafür, sehr viele Unterseiten nennen und so weiter über deren Herkunft und deren Intentionen. Nein, ja, also man weiß es nicht so genau. Linkverkauf ist nach wie vor natürlich mit das größte Geschäft. Es geht ja nur darum, die Links zu verkaufen, ohne dass man es merkt. Also die Uni Freiburg hatte vor 8 oder 10 Jahren auf der Startseite Links zu Billigflüge, Ferienwohnungen und so weiter. Und da haben die auf der Startseite halt einfach Links verkauft. Ich habe keine Ahnung, ob die Uni das Geld da eingestrichen hat oder ob es irgendjemand... Aber das war gang und gäbe. Inzwischen ist es so, dass solche Geschichten wie Links in einem Footer, der einfach auf Foren irgendwie immer der gleiche Link mit Keyword Ferienwohnung, dass sowas natürlich tödlich ist.
Diese berühmten, ne, weißer Linktext auf weißem Hintergrund.
Ja, verstecken musste man die gar nicht, aber früher wurde halt wirklich jeder Link gekauft und massenhaft, und die Leute sind halt unterwegs, diese ganzen gekauften Links halt wieder abzubauen. Also ich habe auch ein Forum, was ein reines Sockenpuppenforum ist. Also da unterhalte ich mich mit mir selber. Es ist so ein Versuchsballon, will ich es mal nennen. Also ich schreibe, und das ist einfach bei diversen SEO-Agenturen so als Anlaufstelle, seine Links abzuladen. Und da hat man immer die Beitragsschreiber, die 4 Beiträge schreiben ohne Link, und dann kommt der 5. Und dann kommt dann immer der Link gerne zu, keine Ahnung, ja, auch egal, aber das ist einfach nach wie vor die Methode. Das gibt es auch als Dienstleistung, Linkaufbau in Foren und so weiter und so fort, weil Foren dann relativ hohe Credibility haben bei Google. Und Google sagt, Mensch, da sind Experten unterwegs, wenn die was verlinken, ha, das müsste ja fast was Gutes sein. Und so wird das natürlich ausgenutzt. Das ist einfach die Geschichte mit dem Linkaufbau. Also ganz zu Beginn waren es die Gästebücher, dann kamen die Kommentare, dann gab es die Artikelverzeichnisse, wo einfach Artikel geschrieben wurden, wo 2 Links untergebracht wurden, die wirklich keine Menschen was genutzt haben. Und das ist einfach, also wenn es noch von Hand gemacht wird, ist dann noch nicht schlimm. Nervig wird es dann so Geschichten, wenn Tools wie X-Rumor ist so ein klassisches Ding, was einfach Foren zuknallt mit Links und das halt einfach an einem Tag 100.000 Foren mit Links zuballert, ohne Gnade. Weil die Forensoftware ist natürlich bekannt, wie man da reinkommt. Also es muss nicht unbedingt gehackt werden, aber wenn man sich automatisch registrieren kann, wird es einfach gemacht, und dann viele Foren sind einfach verwaist und dann wird halt dann zugemüllt. Und das ist dann schon relativ lästig. Ich meine, man merkt es ja auch an den Kommentaren, die automatisch in Serendipity reinlaufen. Also das Spam-Block, ich lösche das immer mal wieder, wenn ich dran denke. Und das sind halt immer irgendwie 1-2 Megabyte groß. Und das ist dann schon ein Haufen Zeug mit reinem Text.
Das ist irre, was in dem Spam-Block, also selbst mit Spam-Schutz-Plugins kriegst du ja mit, was theoretisch an Spam aufschlägt, indem du ab und zu mal in die Logfiles guckst. Wahnsinn teilweise.
Obwohl, ich habe, glaube ich, auch noch hin und wieder auch mal so händische Spammer, die oder SEOs oder wie auch immer, die quasi so einen Text schreiben, den man eigentlich aus 100 Meter Entfernung riecht, dass er nur dazu dient, dass dann die URL, die man hinterlässt, bei halt im Feld halt sozusagen eigene Website dann halt auf irgendein kommerzielles Angebot sozusagen.
Ein Kollege hat mal gesagt, der beste Spam-Schutz ist ein Kommentarformular ohne URL-Feld.
Ja, das mag wohl stimmen. Ja.
Das kann man machen. Oder halt, also ich meine, das ist so eine Geschichte, weil man in Serendipity die Kommentare auf NoFollow mit irgendeinem schnuckligen kleinen Plugin, also wenn man das machen wollte. Ja, man kann das natürlich in der Commons CPL ganz einfach ändern, aber für Otto-Normal-User, also falls jemand da Lust hat.
Gut, jetzt fahre ich einfach mittendrin was rein, weil ich nicht weiß, was reinpasst, aber irgendwie vor allem vor ein paar Tagen ist bei mir im Feed Twitter bei 2, 3 Artikeln irgendwie aufgetaucht, dass es bei Google jetzt im PageRank quasi jetzt eine Änderung gibt, nämlich dass der offizielle oder der öffentliche PageRank keinerlei Bedeutung mehr haben soll. Weil das war etwas, was ja immer jeder gerne anscheinend gemacht hat, dass er sich sozusagen Seiten gesucht hat mit einem Homepage-Rank und gesagt hat, dass er dort einen Link bekommt, damit das auch für ihn sozusagen gut wird. Und das dürfte angeblich Google jetzt abgeschalten haben oder nicht mehr verwenden, den PageRank.
Ja, also der PageRank ist tot, ist so eine Phrase. Da sollte man immer mal wieder einen SEO-Artikel drüber schreiben. Also hat jeder SEO mindestens 10. Zum Thema, ich habe die schöne Domain keyword1-keyword2.de. Die heißt, wir warten aufs PageRank-Update mit einer Liste aller PageRank-Updates. Die Seite ist komplett sinnfrei, aber ich hatte sie registriert mit keyword1-keyword2.de, weil ich fand es super. Der PageRank, eine Geschichte voller Missverständnisse. Der PageRank, es gab dieses Patent, was Google gemacht hat, weil Google ja das Ranking ganz zu Beginn nicht gerichtet hat wie die anderen Suchmaschinen nach Keywords oder also nach Meta-Keywords, die von vorhin, oder nach irgendwelchen Geschichten, sondern dass Google gesagt hat, die Seite wird oft erwähnt und oft verlinkt, das ist aber mal eine gute Seite, die ranken wir mal ein bisschen weiter vor. Da gibt es dann diesen bei Wikipedia nachlesen, diesen PageRank-Algorithmus. Ja, das geht darum um die Verlinkung und so weiter. Dann gab es den PageRank im Internet Explorer als so einen grünen Balken. Da konnte man dann immer gucken, was für ein PageRank hat dann eine Seite. In den Anfangstagen von Google, Anfang der 2000er, gab es bei Google immer den Google Dance. Der war einmal im Monat und hat Google auf allen seinen Datencentern nacheinander die neuen Werte für den PageRank eingespielt. Das waren die großen Feiertage für die ganzen SEOs, weil man einfach, wenn man irgendwo von der PageRank 6, also die Skala geht von 0 bis 10, 10 ist Google, 9 war Amazon und eBay so Geschichten, 8 vielleicht Spiegel Online, 7, ja, weiß ich nicht, die Bild-Zeitung und 6 war schon, also für Normalsterbliche, das waren die Universitäten und so Geschichten, für Normalsterbliche nicht zu erreichen. Ab und an hat man da halt mal einen Link geschnurrt und wenn man dann PageRank 6 hatte, war es halt einfach so, dass man dann auf dem Mail-Eingang dann gucken konnte, wer kaufen will und da konnte man einfach die Links verkaufen von der PageRank 6-Seite für... Ich habe die Kurse nicht mehr im Kopf, aber sicher konnte man dann immer so 5, 6 Links, weil das waren immer die Größe für ausgehende Links, die funktionieren. Und die konnte man dann für 100, 150 Euro im Monat vermieten. Und das war natürlich recht einträglich zu frühen Jahren. Und das hat auch der ein oder andere mal gemacht, habe ich gehört. Also es wird kolportiert.
So viel zur Frage, warum die Branche irgendwie teilweise als unseriös gilt.
Naja, wenn ich bei in der Bild-Zeitung eine Anzeige kaufen will, dann kostet die halt auch ein paar Euro 50. Ja. Also, und unseriös, klar. Ja, also, das mit dem Linkskaufen hat damals funktioniert, das kann man ja machen. Das Problem ist halt natürlich, wenn es dann nicht mehr funktioniert und man trotzdem jeden Monat 150 Euro bezahlt, das wird dann halt schwierig.
Das wird vor allem teuer.
Genau, deswegen ging die Tendenz dann mittelfristig auch, dass man Blogartikel für praktisch 10-mal die Monatsmiete kauft und der Link dann drin bleiben sollte. Also man zahlte dann praktisch für ein Jahr und dann sollte der Link drin bleiben. Wobei diese Anbieter, naja, es recht schwierig haben momentan, es sei denn, sie haben sich darauf spezialisiert, die Links auch wieder zu entfernen, dann haben sie auch wieder ein Tipptopp-Betätigungsfeld. Aber ja, die Branche ist schwierig.
Generell,
also Linkverkauf öffentlich.
Generell finde ich immer die Frage spannend, wie viel wisst ihr bombensicher, was funktioniert und wie viel davon ist, wir haben es mal ausprobiert, wir gehen davon aus, dass. Eigentlich ist das meiste ja irgendwie also Google schreibt ja nicht irgendwo öffentlich aus, hier, das funktioniert in unserem Algorithmus und das nicht.
Reverse Engineering ist das Stichwort.
Ja, klar.
Ja, also der Punkt ist einfach, man muss gucken, was man will und mit welchen Begriffen. Also wenn ich früher waren so Geschichten wie Tagesgeldkonto, weil wenn irgendjemand ein Tagesgeldkonto abschließt, dann kriegt man da halt 100 Euro Provision über irgendein Affiliate-Netzwerk. Und dann wollte man mit Tagesgeldkonto halt auf Platz 1 sein. Und die Leute klicken da halt dann auch stumpf drauf und dann geht der Link da, hier Antrag stellen, zack, dann schließen sie das auch ab. Ja, also das ist das Einfache. Und wie sowas funktioniert, da empfehle ich den bei Martin Missfeld, Taxeo-Blog ist die URL. Da ging es um so Wettbewerbe, SEO-Wettbewerbe, und der hatte die letzten zwei nochmal im Nachklang beleuchtet, wie das da genau funktioniert. Und die beiden SEO-Wettbewerbe, also sprich SEO-Wettbewerb war so, es wurde ein Begriff ausgedacht und wer mit dem Begriff zu einem bestimmten Datum an Platz 1 bei Google steht, gewinnt das Ding. Gab es auch mal von der CT mit dem Begriff Hummingberger Gepardenforelle. Mhm. Die letzten beiden Bewerbe, wie die Österreicher sagen, waren einfach so, dass der Martin Miesfeld das relativ schön aufgeklärt hat, wie das alles funktioniert, dass einfach alte, abgelaufene Domains geregistriert wurden, darauf einfach Blogs installiert, die ungefähr das Thema nochmal aufgegriffen haben, was auf der Webseite schon war, und dann immer mal wieder einen Link auf die Seite, die halt hochranken sollte, da drauf gelinkt haben. Und so funktioniert es nach wie vor wohl relativ gut. Genau, und das sind so Geschichten, die funktionieren, das wissen Leute. Man kann aber auch immer anders die Geschichte angehen. Man kann auch zur größten Koryphäe zu dem Thema werden, den ganzen Tag durch Talkshows laufen, Fernsehauftritte haben, und dann wird man auch relativ gut über das gesamte Medienecho nach vorne gespült. Also es gibt nicht die einzig selig machende Lösung, um mit Sachen hochzuranken. Und es ist auch unter Umständen gar nicht interessant, mit einem Keyword hochzuranken. Oft ist es auch so, dass man sich halt Phrasen überlegt, was Leute suchen könnten, wenn sie was Bestimmtes wollen. Ich stehe zum Beispiel mit Festplatte kaputt, Daten retten auf Platz zwischen 1 und 5.
Ich schaue es nach.
Ja, irgendwie so. Das ist so ein Keyword, das habe ich halt einfach in dem berühmten Freund schon angesprochenen Forum. Und das sind so Geschichten, da, das kann man gucken, aber das ist halt eine Vier-Wort-Phrase. Da weit oben zu ranken, ist einfach nicht so schwierig. Und deswegen, was wir SEOs wissen, von wir als SEOs zu sprechen, nicht alles, man probiert aus.
Man muss nicht alle in einen Topf werfen. Also das muss
man probiert halt aus, und dann ist natürlich so, manche SEOs haben halt ein riesiges Blognetzwerk, was über verschiedene Hoster und IPs und frag mich nicht, oder ein Riesennetzwerk von Seiten, wo sie halt einfach Seiten anschieben können. Und da kann man halt immer mal wieder da einen Link legen, da einlegen und kann halt so eine Seite halt ein bisschen Anschubfinanzierung geben. Nichtsdestotrotz muss auf der Seite selber halt On-Page auch ziemlich, also muss einfach gut aufgestellt sein, muss auch immer wieder neuer Content dazukommen, gegebenenfalls ein begleitender YouTube-Kanal, ein begleitender Facebook-Kanal, Google Plus, so denn es sich anbietet vom Thema her und so weiter. Und dann kann man natürlich auch immer noch gucken, bezahlte Werbung zu kaufen und ja, also nur stumpf auf SEO zu setzen, funktioniert, glaube ich, nicht mehr.
Weil du es gerade erwähnt hast, zu sagen, ich lasse quasi meinen Blogartikel automatisch auf quasi den Link und den Hinweis auf Twitter erscheinen. Das wird dann automatisch auch auf Facebook sozusagen nochmal gepostet mit dem, unter Anführungszeichen, gleichen Inhalt, also gleiche Überschrift und vielleicht noch ein, zwei Zeilen dazu. Bringt das was? Ich meine, das erscheint quasi alles unter meinen eigenen quasi Accounts. Bringt das eigentlich irgendwas? Oder schaut sich Google eigentlich das auch an?
Also, da ich ja auch, also für mich als Nutzer bringt es was, weil ich halt über Twitter, also ich habe Twitter oft auf, und wenn ich dann bekannte Gesichter sehe und sehen, was Neues auf dem Blog, dann klicke ich da drauf.
Ja, das ist
ich habe es im Feed-Tweeter dann doppelt. Und deswegen ist so der Nutzer, also man sollte schon immer den Nutzer im Auge haben. Ist das für den Nutzer auch irgendwie ein Mehrwert? Für Google, es gibt Social Signals, hieß das, müsste man googeln, was da gerade momentan aktuell ist, ob ein Tweet und ein Facebook und so weiter, ob das in dem berühmten Ranking-Algorithmus von Google momentan noch eine Rolle spielt. Oder ein anderes Beispiel ist, vor kurzem hat Google gesagt, dass HTTPS ein Ranking-Signal ist. haben sämtliche SEOs ihre Seiten auf HTTPS umgestellt und dann hat Google irgendwann nachgeschoben. Also falls jetzt irgendjemand meint, dass er wegen Umstellung von HTTPS auch nur einen Rang weiter oben ist, nee. Also Google wertet das als positives Zeichen, aber mehr so als, ja, als so Absichtserklärung positiv, aber deswegen wird man nicht höher gerankt, weil der Einfluss viel zu gering ist.
Nice to have, aber gibt keine Punkte.
Genau. Ach, da muss ein bisschen ich wieder ja. HSV ja. und den HSV endlich mal erwähnt zu haben.
Der HSV! Bringst du da jetzt alle Keywords unter? Oder? Ich weiß nicht, ich habe den Verdacht, dass da irgendwie so jetzt auch der Keywords irgendwo untergebracht werden. Aber egal, gerade bei HTTPS gleich eine andere Frage, weil ich mache mir das mich selber frage, nämlich meine Seite ist ohne www und mit www erreichbar. Und andererseits lese ich immer wieder, dass Google keine Double-Content sozusagen gerne hat. Ist das eigentlich dann ein Double-Content oder ist das eh, oder weiß eh Google, dass das quasi nur einmal mit www und einmal ohne www, aber eh der gleiche Inhalt ist und nicht
Double? Das ist Duplicate-Content.
Das ist Duplicate?
Mhm. Ja, DC und Duplicate-Content. Ich meine, das ist mit einer Zeile in der HTXS gelöst, dass halt praktisch alle mit www auf ohne www oder umgekehrt umgestellt werden sollen. Mhm. Die Anleitung dazu findet man bestimmt ganz oft im Netz.
Ja.
Grundsätzlich ist natürlich so, dass Google nicht doof ist. In den Google Webmaster Tools sähe man das dann auch, dass es da die Seite doppelt gibt, je nachdem. Mhm. Der Punkt ist, wenn immer auf die eine oder die andere Domain verlinkt wird, dann spielt es keine so eine große Rolle. Aber grundsätzlich sind das so Geschichten, die man einfach machen muss. Das gehört einfach dazu, dass die Seite nur unter einem erreichbar ist, dass die eine auf die andere umleitet.
Okay, das wurde dann noch umstellen bei mir.
Das www ist im Prinzip wie eine Subdomain.
Ja.
Das heißt, das kannst du vergleichen, als wenn du unter robertlender.info und blog.robertlender.info zweimal dasselbe Blog laufen hättest.
Ja, das ist mir sozusagen schon klar, aber wie gesagt, manches ist beides halt mal praktisch. Auch wenn man robertlender.info gerne sozusagen hat, manche Leute tippen noch immer das www davor ein und sind dann ein bisschen verzweifelt, wenn sie dich nicht finden. Also.
Ja, also so richtig böse ist es ja erst, was man auch gerne mal sieht und auch gerne mal bei großen Seiten sieht, wenn du nur über eins überhaupt den Inhalt erreichst.
Ja, eben.
Habe ich neulich erst gesehen beim Barcamp Hamburg, glaube ich. Das kriegst du nur über www.barcamp-hamburg.de.
Da gibt es noch viel größere und sehr kommerzielle oder sonstige Seiten. Also wenn du das vergisst, dann hast du ein Problem. Also, oder das www musst du dann weglassen, damit du es erreichst. Das macht es dann überhaupt noch spannend. Aber das, und sowas denkst du ja gar nicht, dass du das ja ohne www dann nur erreichen darfst.
Ja, wie gesagt, also die gängige Sache ist, glaube ich, heute, dass man sagt, URLs sollen kurz sein, einfach damit der Benutzer sich leicht merken kann. Und dann machst du halt für die Leute, die vor alles irgendwie zwanghaft www stellen, machst du halt eine Umleitung von www auf ohne www und dann ist schick.
Okay.
Ja, wobei, ich glaube, 98% der Nutzer geben es in Google ein.
Ja, mindestens. Ja.
Also von daher ist das auch schon wieder.
Ja, weil schneller geht, hat mir mal jemand erklärt. Es ist schneller, den Link in Google einzutippen und dann die Seite aufzurufen. Ich habe es zwar nicht kapiert, aber angeblich geht das schneller.
Das kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht, aber.
Ja, aber da gibt es einige, die einem das so erklären.
Das ist das Alter, dass man die Jugend nicht mehr versteht. Ich habe auch zum Beispiel einen komplett blinden Fleck, was hier dieses ab und an erreicht es ja die Presse, also die Zeitung, also die man so richtig kaufen kann, wo dann Artikel über YouTube-Stars drin sind. Dougie B. zum Beispiel musste ich auch dann mir mal angucken und dann war ich auch, das hat mich dann auch einige Momente meines Lebens gekostet und verstehe ich auch nicht mehr.
Ja, aber gut,
also diese
das Web ist wie das Leben, da gibt es viele Dinge, die man versteht und auch nicht versteht, also von dem her.
Absolut, ich finde es auch also großartig, dass es das gibt, also diese YouTube-Subkultur mit Channels mit 1 Million Abonnenten und dass das funktioniert und die Menschen da auch entsprechend zurechtkommen, denen auch keine Homepage mehr brauchen, glücklicherweise.
Mit 1 Million bist du ja klein auf YouTube. Mhm.
Ja, aber ich glaube, mit 1 Million Abonnenten kann man davon leben.
Ja, also, es gab mal diesen glaube, wir blöden langsam aus. Es gab mal diesen Spruch, dass du 100.000 haben sollst, weil zumal Google, YouTube auch irgendwie bei 100.000 gibt es eine Plakette in Silber, glaube ich, und bei 1 Million gibt es eine in Gold und danach gibt es nichts mehr. Aber das so einfach ist das natürlich nicht, zumal die Leute, die 1 Million Subscriber auf YouTube haben, haben halt auch so und so viele tote Subscriber, die zwar mal subscribed haben, die aber nichts mehr angucken und dementsprechend eben auch keine, wie heißt das, kein Ad-Revenue erzeugen, weil sie halt die Werbung, an der du als YouTube-Mensch verdienst, nicht gucken.
Also bevor du jetzt ganz ausbrodelst, also unter Anführungszeichen Matthias, kommen wir einmal noch kurz zurück, nicht ganz so Serendipity, aber zum Thema Blog, bevor ich dann nochmal die Frage stelle, ob wir vielleicht doch noch irgendein Thema haben, was wir vielleicht vergessen hätten, ist quasi eigentlich die Website eigentlich noch das wirklich Relevanteste? Oder ist eben quasi mein YouTube-Auftritt, mein Google Plus Auftritt, meine Facebook Page oder sonst was eigentlich das, wo ich sagen muss, da müsste ich mehr reinstecken, weil über das werde ich vielleicht sogar mehr gefunden, mehr Interaktion, was auch immer. Oder ist die eigene Homepage noch trotzdem oder das eigene Blog noch immer quasi die zentrale Insel all dessen, was ich sonst rundherum vielleicht dann noch machen kann?
Also die Lösung für das Problem oder für wen was geeignet ist, ist genau wie du vorhin schon sagtest, also da ist jeder anders. Also ich sage immer, für den Bäcker vor Ort, der braucht eine Homepage, wo drauf steht, hier, ich bin Bäcker, ich kann toll Hefekränze, Linzertorte und ich habe Montag bis Samstags offen, komm vorbei. Eine Seite reicht, der muss sich da nicht darstellen, weil übers Netz direkt macht er kein Geschäft und wenn ich den wirklich, ich brauche die Telefonnummer von dem, also weil das halt so eine Local-Geschichte ist. Wenn ich ja natürlich einen Online-Shop habe, wo ich Sachen drüber verkaufe, da kann man gucken, was man macht. Also eine Seite, die ich persönlich sehr schätze, hatte ich auch beruflich mit zu tun, ist Spiele-Offensive.de, die für jedes Spiel, was sie verkaufen, also Brettspiele, klassische Gesellschaftsspiele, eine eigene Videoerklärung machen, die man sich dann angucken kann. Und da ist natürlich dann ein YouTube-Channel sehr sinnvoll. Das kann dann passen. Oder ich habe letztens meine Axt in den Nagel gehauen und brauchte ein Video, wie man die wieder schärft. Und das war dann auch von irgendeinem Messershop, der mich dann auch sehr beeindruckt hat, den ich mir dann auch auf Verdacht mal gemerkt habe. Also es kann YouTube kann relativ gut ergänzend wirken, wenn man Inhalte hat, die über Video gut zu erklären sind. Dann ist das gut. Macht bei allem mach's. Wenn ich halt einen Kanal habe, muss man halt auch dran denken. Bei YouTube, ich habe den, der kommt und sagt Erster, der drunter kommentiert und dann kommt der zweite, alles fake und so weiter. Da muss man halt gucken, wie man das pflegt. Weil also ganz schlecht ist natürlich, wenn man halt nicht darauf reagiert und man hat dann so ein, es muss nicht ein Shitstorm sein, aber es ist halt, es wird dann einfach über das Produkt hergezogen, taugt nichts und so weiter. Das muss man halt dann schon einfach kontrollieren. Und deswegen sage ich, bediene die Kanäle, die du bedienen kannst und willst. Also man muss nicht zu Google Plus und man muss vor allem auch nicht zu Facebook. Aber wenn man dort ist, dann sollte man es auch ernsthaft betreiben.
Insbesondere interessant, weiß nicht, wie es bei euch ist, ne? Marc ist, glaube ich, in Freiburg. Das ist schon relativ groß, aber hier auf dem Dorf, sag ich mal, hast du ganz viele Leute, die sparen sich einfach die eigene Webseite, weil sie die Kosten dafür scheuen und haben stattdessen halt eine Facebook-Seite. Mhm. Durchaus auch mal für ihren Betrieb. Und das ist ja im Prinzip dasselbe. Du kannst nicht so gut kontrollieren, was jemand auf deiner Facebook-Seite zu deinen Beiträgen schreibt. Und da hast du halt auch ganz schnell mal Gegenwind, sagen wir es mal so. Und den dann zu moderieren, ist haarig.
Ja, und du bist halt nur über Facebook halt auffindbar. Ich meine, das mag für manche auch passen, für das, was sie sagen, anbieten, aber ja, eine Website ist halt doch immer universell erreichbar.
Ja, die machen es aber ja nicht, weil es für sie passt, sondern die machen es ja, weil sie meinen, sie brauchen keine Website oder weil sie die Kosten dafür scheuen und Facebook hat ja jeder und Facebook kann ja jeder und da kommt man, glaube ich, schon an den Punkt, wo man merkt, dass Facebook vielleicht doch nicht jeder kann und dass das vielleicht sogar mehr Arbeit ist als eine eigene Webseite.
Ja, eh. Also kann man sagen, ja. Ich frage jetzt das mal kurz mal auch in die Runde. Gibt es eigentlich noch so ein internes SEO-Thema, was wir gar nicht angeschnitten haben und was man unbedingt auch eigentlich erwähnen müsste?
Ich wüsste jetzt nichts. Ich würde sonst nochmal sagen, können wir nochmal so irgendwie abschließend zusammenfassen, was der kleine Serendipity-Durchschnittsblogger machen kann. Aber da haben wir einen Link bekommen vom Markt, den wir mit in die Shownotes schmeißen, wo das jemand ganz schön zusammengefasst hat. Deswegen weiß ich nicht, ob wir es jetzt nochmal zusammenfassen wollen.
Wie gesagt, also zusammenfassend, SEO kommt auf den Zweck an, den man hat. Also was will ich erreichen mit SEO? Welche Begriffe, die Geschichte, welche Keywords, zu welchen Keywords will ich gefunden werden? Was auch insofern interessant ist, dass man die über die Keyword-Analyse bei Google kostenfrei über einen AdWords-Planner gucken kann, wie viele Leute das überhaupt im Monat suchen. Weil wenn man in irgendeiner Branche unterwegs ist, denkt man, das ist das Wichtigste der Welt und stellt dann aber fest, dass Google dann ein Suchvolumen von im Monat 100 Stück hat, wo dann der Aufwand, da damit auf Platz 1 zu kommen, dann einfach irrelevant ist und man da halt auch flexibel denken muss, soll, kann. Ja, das sind so Geschichten. Und dann, also wie gesagt, On-Page ist Serendipity gut aufgestellt. Wenn man sich mit HTML und der Template-Gestaltung auskennt, kann man natürlich immer ein bisschen mehr rausholen. Falls man noch irgendein Plugin will, kann man das im Forum ja fordern oder wenn man selber programmieren kann, das machen. Was Off-Page angeht, geht es halt einfach darum, im Großen und Ganzen sich zu vernetzen, ab und zu sagen, ah, zu dem Thema habe ich auch was gesagt, den Kanal, den man sich dafür aussucht, wie man halt selber unterwegs ist und dann halt einfach gucken. Und das Wichtigste, ich brauche... Es wird zurzeit immer Content-Strategie genannt. Also ich brauche einfach irgendwie ein Thema, an dem ich dranbleiben kann und was ich erschöpfend behandeln kann. Ja, dann funktioniert da eigentlich alles soweit.
Also mein Fazit wäre für mich so als kleiner privater Blogger, es gibt ein paar Dinge, die ich da durchaus sozusagen mitnehmen kann, verwenden kann. Und ich muss ja nicht so sagen, dass das ganze Spektrum dessen tun und nutzen und jetzt keine Linkfarmen oder was auch immer sozusagen oder zig alte Domains rausziehen und die mit Inhalt befüllen, damit ich vielleicht ein bisschen besser sichtbar werde.
Das Lustige ist, glaube ich, erstmal sich zu überlegen, was man eigentlich damit erreichen will, dass man optimiert. Das ist was Marc vielleicht auch kennt, weiß ich nicht. Ich kenne es, dass Kunden sich dann eben melden, nachdem eine frisch neu gestaltete Webseite mit einer frisch registrierten, eine Woche alten Domain gerade mal 3 Tage am Netz ist, zu einem Thema, das in der deutschen Großstadt, in der die leben, bereits seit Jahren von mehreren Konkurrenten fleißig befeuert wird. Und das ist aber eine rein statische Webseite, die auch nicht irgendwie noch extern beworben wird. Und dann kommt nach 3 Tagen die Frage, warum man denn noch nicht mindestens auf der ersten Seite bei Google ist oder am besten noch auf Platz 1.
Ja, und das andere, was ich vielleicht Marc am Anfang relativ gesagt hast, dass man sozusagen ja schon ein bisschen, ohne jetzt quasi da jetzt groß Keywording zu machen, aber schon überlegen sollte, wenn man über etwas schreibt, dass man auch vielleicht bestimmte Begriffe auch da hineinpflegt, die man auch wirklich auch meint. Das vergisst man manchmal gleich mal mittendrin auch manchmal, dass man über Bicycles Down schreibt, aber eigentlich Fahrräder meint. Schlechtes Beispiel, aber.
Nicht alles, was gibt es ein Vergleich.
Aber man verwendet zum Beispiel ja gerne oft sozusagen so Anglizismen, ja. Und ich denke mal, die Frage ist, ob manchmal dann nicht sinniger ist, manchmal doch den deutschen Begriff zu verwenden, weil man dann vielleicht eher gefunden wird oder das, ja, ZB.
Bitte. Also wenn ich einfach einen Begriff habe, zu dem ich gefunden werden will, nehmen wir das Beispiel Zippo-Feuerzeuge im Podcast.
Das haben wir aber eindeutig gefunden. Dann
musst du es jetzt halt einmal anbringen, sonst schimpft dann Robert nachher. Ja,
genau. Macht das wirklich gut, der Bart, so, muss ich sagen.
Das kann man jetzt einfach testen. Dann können wir 3 Hübschen jetzt einfach einen Artikel schreiben, Zippo-Feuerzeuge im Podcast. Da verwendet man das im Titel. Und dann nochmal macht man eine Unterüberschrift. Rauchen, gesund, weniger gesund und was macht es mit Zippo-Feuerzeugen, während man podcastet und so weiter, und dann schreibt man halt einen Artikel und greift es halt auf und vergisst es nicht.
Wenn du dann jetzt irgendwie noch diese neuen E-Zigaretten mit einbringst, über die irgendwie anscheinend jeder dritte im Moment blockt, dann bist du ganz weit
vorne. Ja, aber kann ich auch, ich habe ja, um es auch noch kurz zu erwähnen, bei Superclicks gearbeitet, bis letztes Jahr. Und E-Zigaretten ist einfach so ein Feld, das ist rechtlich in Deutschland nicht so 100% klar. Deswegen ist immer so der Verkauf von denen, also ich mache jetzt keine Rechtsberatung, bevor ich verhaftet werde.
Nein, das können die ja nicht den Podcast dann.
Genau, auf keinen Fall. Aber diese E-Zigaretten übers Netz, das war immer, da wollte keiner so richtig ran. Also es wird massenhaft gemacht, aber es ist nicht so ganz deutlich, was da Sache ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ich halt eine bestimmte Geschichte da haben will, dann sollte ich es einfach erwähnen, ich sollte in der Überschrift dran denken. Der Titel bei Serendipity kommt ja direkt auch, also der Title Tag erscheint ja dann auch aus dem Artikel raus, wird nach oben gesetzt und dann passt es schon. Die Description noch entsprechend anpassen, dann halt entsprechend formulieren, dass man die da gerne draufklicken würde, so nach dem Motto Raucher in Podcasts, eine aussterbende Rasse und so weiter. Kann man ja dann entsprechend interessant gestalten. Heftig.co ist so ein Klassiker, wie man Anreisertexte macht. Ja, ich weiß.
Ich halte Anreisertexte
Anreisertext.
Also, einige Zeit waren sie ja ganz lustig, aber irgendwie mich schrecken sie nicht mehr ab.
Ja, das ist das Schlimme, wenn man im Netz alles schon, also wenn die Leute dann nach einem Jahr kommen und sagt, also dann man hat es dann schon etwas früher und hat es schon ein halbes Jahr mitgemacht. Also die Offline-Menschen, die das dann auch entdecken. Das ist so der Fluch.
Das Interessante bei Heftig.co war ja, dass das, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, ein reines Facebook-Phänomen war.
Was da weiterverbreitet
von links.
Nach wie vor, also es funktioniert ja. Es gibt da auch sehr schön, was auch, finde ich, viel zu selten Erwähnung findet, den Goldfischzyklus. Mhm. Früher bei Dick, wenn es noch jemand kennt, in Deutschland dann auch das deutsche Dick.de oder Jick.
Mit zwei
genau.
Gustavs.
Und dann war es einfach so, dass irgendjemand mal meinte, dass Goldfische sich Sachen, die irgendwie so und so viele Tage her sind, noch merken können, aber der Dick-User nicht, weil irgendwie nach einer Woche oder so oder nach so und so vielen Tagen kamen immer wieder die gleichen Meldungen hoch und es hat sich immer wieder wieder gekäut. Also ist auch bei diesem Heftig-CO, die kommen ja immer wieder, man dachte, ach, jetzt ist mal wieder vorbei und da kommt wieder die gleiche Story, die einfach durch Facebook einmal komplett durch den Freundeskreis durchgeteilt wird. Schon,
ja, es gibt immer irgendeinen Freund, Freundin, die es noch nicht kennt und dann aus dem neuen, unter Anführungszeichen, heißen Scheiß quasi dann präsentiert oder habe da gerade gefunden, finde ich so lustig. Aha.
Und dann findest du einen, der kam das ein halbes Jahr später nochmal wieder raus.
Ja, und es funktioniert. Ja. Das ist auch noch so ein SEO-Geheimnis. Also Inhalte sind, wenn die mal gut waren, sind die noch lange nicht schlecht. Gibt es dann auch die ganzen Geschichten mit Content-Scraping und so weiter, wo man sich bei irgendwelchen und automatisierte Übersetzungen und endlos untereinander verlinktes Zeug, da gibt es, also kann man viel machen. Also ich habe ganz früher mal, das war, habe ich Demods, wenn es noch jemand kennt.
Ja.
Yep. Genau, hatte ich dann mit so einem PHP-Live-Skript geklont und dann lief das so, ja, okay. Und dann habe ich beschlossen, Amazon noch zu klonen mit einem Perl-Skript, weil irgendwie kein Mensch auf dieser Welt Perl benutzt hat. Und von Mr. Red hieß der Mensch, was schon sehr vertrauenserweckend war. Und man konnte dann das Amazon-Produktportfolio einfach nochmal doppeln und dann mit bisschen Anpassung mit H1 und so. Das war eine schöne Zeit. Bis Google, also ich hatte dann 500.000 Seiten in Google drin, da bin ich auch ein bisschen erschrocken und dann irgendwann an einem Tag bin ich aufgewacht, da hatte ich nur noch eine drin, die Startseite. Ja, und da war das dann vorbei. Aber ja, sowas geht immer noch.
Übrigens.
Sieht man auch immer wieder mit so Geschichten mit, also wenn man die eigene Domain mal sucht, dann kommt man auf so Domainer also oder die halt so Whois-Geschichten, die einfach die Domain auswerten und da draußen ein Verzeichnis machen und es mit AdSense vollklatschen. Funktioniert immer wieder. Nicht lange, aber reicht wohl, um da 2-3 Euro
ja, mitzumachen. Ich habe einige Zeit, also vor einem halben Jahr noch, habe ich entdeckt, so, dass meine Artikel auf einmal in irgendwelchen Blogs auftauchen. Ich meine, was rein theoretisch ja okay ist mit meiner Creative Commons Lizenz, wohl nicht für Business, aber die haben sich anscheinend so einfach Artikel zusammengesucht, automatisiert und in den Blog sozusagen reingeschmissen und ja, keine Ahnung, wofür das genau gut war, ob dann dazwischen irgendwo dann doch irgendwelche Werbelinks aufgetaucht sind oder es nur zum Hochpushen des Blogs ging, des PageRanks.
Ja, also, keine Ahnung, also es ist auch so, dass ich also meine Seite immer mal wieder in Foren auftaucht, in so Spam, weil halt ab und an werden einfach auch noch in Anführungszeichen gute Inhalte einfach mit untergemischt, damit es nicht so auffällt. Und klar, Feeds, die als Volltext vorliegen, sind natürlich sehr beliebt. Wobei Google da eigentlich die Quelle inzwischen ganz gut erkennt. Eine Zeit lang hatte man das Problem, dass also Full-Feeds einfach irgendwie also wirklich dann Blogs komplett 1:1 kopiert wurden und dann die Kopie vor dem Original rankte.
Aber mir selber als Blogger tut das quasi bei Google nicht weh. Also Google meint nicht, dass ich da irgendwie ich von mir aus da versuche, etwas Bösartiges zu tun.
Da würde ich jetzt zu den Google Webmaster Tools mal reingucken, wo man überall verlinkt ist.
Geht da mal rein, ja.
Ja, einfach mal reingucken und dann, falls Fragen sind. Gut, wir waren beim Fazit. So far, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt alles für irgendjemand hilfreich war.
Also ich habe ein paar Dinge mitgenommen, also zumindest für mich ja, das ist immerhin schon einer, vielleicht haben wir noch einen zweiten Zuhörer, Zuhörerin, und zwei von zwei.
Ja, ansonsten, das Thema ist halt wirklich sehr weit und es nur Audio, also nur über Sprache da, weil man kann natürlich einen Haufen Links und so weiter da aufmachen. Ja, dann fazitiere ich nochmal, Google Webmaster Tools Account anlegen, da mal reingucken. Und wenn man dann noch Lust hat, da mal gucken, was so alles an SEO gibt. Und dann immer nur die Hälfte glauben und viel ausprobieren.
Und wir werden ja ein paar Sachen in die Shownotes werfen.
Das auf alle Fälle, ja.
Da kann man auch nochmal reingucken. Mhm. Diese heilige SEO-Schrift von Google ist schon mal für jemanden, der so gar keine Ahnung hat und einfach sagt, traue ich mich noch nicht so ran. Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal eine nette Quelle.
Ja, und ansonsten aber den Podcast ja nur gemacht, damit sie ein paar Leute aufregen, darauf verlinken und sagen, schon wieder so ein Schrott über SEO und damit sozusagen unseren Podcast ein bisschen bekannter machen. Oder?
Hast du uns jetzt gerade enttarnt?
Genau. Musste ich ja noch. Ja, übrigens, weil das, ich bin ja der Wahrheit verpflichtet.
Ich habe übrigens, weil das von Happen zwischendurch mal in meine Spam-Logs geguckt, beziehungsweise mal geguckt, wie groß die mittlerweile sind. Du weißt, ich dummerweise nicht, wenn ich die zuletzt genullt hatte. Hier laufen 3 Spam-Plugins, also die 3, die es gibt, ne? Base, B und Standard. Und das Gesamtvolumen der Logdateien beläuft sich, beziehungsweise belief sich, weil ich sie vorhin dann genullt habe, vor Schreck auf 105 Megabyte.
Yep.
Was für so ein paar Logdateien schon mal nett ist, weil das ist ja eigentlich immer nur Text.
Ja, wir sind immer Einzeiler.
Das ist also schon irre, was da ankommt.
Ja. Ja, das ist, also keine Ahnung, der Traffic im Netz ist da halt wirklich schon ein Großteil einfach. Und da gibt es halt einfach auch viel zu viele Leute, die ihre Installationen nie pflegen und die dann halt einfach auch einfach dann als, man macht die ja nicht kaputt, man macht einfach nur ein paar geschickte Links da rein in Joomla-Installationen und so weiter und so fort. Und man kann die ja relativ einfach, man kann die ja relativ einfach suchen. Also über die URL-Suche, Google und so weiter, man braucht ja nicht viel Kenntnisse, um irgendwie eine vulnerable Version von irgendeinem System zu finden. Das ist ja auch bei WordPress so toll, dass immer die Versionsnummer da hart reingeklopft wird, damit man auch ja.
Also ich habe das jetzt bei einem WordPress-Blog, das ich auch zu verwenden muss, muss betonen, da kommen beim Admin-Namen, also bei Admin jeden Tag so die Meldung nach 16 Versuchen sozusagen das Einloggen im Moment gesperrt, also aber immer die gleiche IP-Adresse, also und das schon seit Tagen, also Er versucht schon seit Tagen über die IP-Adresse quasi sich da in das WordPress-Blog einzuloggen, halt mit Admin und dann halt, was auch immer er dann verwendet, quasi als Passwörter. Vielleicht gibt es da auch ein paar Standards, die man halt verwenden kann.
Ja, kann man auch ein bisschen HTXS davor und so. Dann, das hilft ja oft. Aber gut, das ist einfach ein weites Feld.
Na gut, Matthias, noch eine Frage?
Ja. Nö. Ich mache ja keinen Sinn, insofern habe ich auch keine Frage.
Ich auch nicht. Ich darf jetzt auch noch eine Werbung anbringen, wenn es erlaubt ist. Eigenwerbung in dem Sinne, nachdem ich auch ein bisschen drüber blogge, aber ich wollte, nachdem ich nicht weiß, ob wir vorher noch einen Podcast sozusagen machen, noch an den Blue Beanie Day 2014 erinnern. Kurzer Hinweis, der Blue Beanie Day ist jährlich am 30. November und an diesem Tag setzen sich Menschen weltweit Blue Beanies, blaue Mützen auf, und das ist quasi ein bisschen so ein Awareness-Tag, um auf Webstandards und auf barrierefreies Web hinzuweisen. Ich möchte dieses Jahr auch wieder ein bisschen Aktionen setzen, wahrscheinlich auch ein bisschen so Anti-Capture sozusagen Aktionen, weil ich jetzt leider wieder entdecken musste, dass es Seiten gibt, die massiv mit Captures arbeiten und nicht nur blinden und sehbehinderten Menschen damit ein Hindernis darstellen, sondern auch fast für alle anderen auch noch. Also wer das irgendwie mit unterstützen möchte, eine Haube aufsetzen möchte oder ein bisschen was zu dem Thema auch machen möchte, sich einfach bei mir melden. Ich werde auch einiges noch ab morgen beginnen, darüber zu bloggen.
Der Robert macht die ultimative Blue Beanie Day Anleitung auf seinem Blog. Und ich habe wieder keine
blaue Mütze. Da gibt es auch virtuelle zum Aufsetzen, oder ich schicke dir eine zu.
Nein, ich weiß, wo man die findet.
Aber es geht ja um die blaue Mütze im Geist. Also auch wenn man sie nicht aufsetzt, wichtig ist, dass das eine ist, sozusagen ja quasi die blaue Mütze ist ja quasi wie der Eisbucket. Aber das Wichtige ist eigentlich sozusagen der Inhalt und der Geist der ganzen Geschichte, indem man auch wirklich auch aktiv wird für die Sache.
Die blaue Mütze der Herzen.
So kannst du es auch, wie auch immer. Nein, aber es geht schon darum, dass man auch wirklich vielleicht sich ein bisschen auch damit auseinandersetzt, warum das auch Sinn ergibt. Also ich möchte nicht nur, dass die Leute einfach eine blaue Mütze aufsetzen und eigentlich nicht mehr wissen, warum sie es eigentlich tun. Also ich sage nur eben Stichwort Ice Bucket Challenge. Ja, ansonsten glaube ich, der Matthias muss jetzt noch seinen Sprücherlauf sagen.
Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja. Jetzt muss ich erst mal kurz überlegen. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen und ähnliche Bemerkungen dazu habt, wenn ihr irgendwie äußern möchtet, dass ihr SEO für total Unfug haltet, oder wenn ihr es total großartig findet, wenn ihr Themenvorschläge für uns habt oder einfach nur mal Hallo sagen wolltet, dann bitte in den Kommentaren des S9Y-Infocamp-Blogs oder an den offiziellen Twitter-Account @S9Y-Infocamp oder an meinen Twitter-Account oder Roberts Twitter-Account. Wir haben immer noch keine Facebook-Fanpage, auch keine Google-Plus-Seite, aber ich bin mir sicher, Robert hat da irgendwas in der Mache mit Ello.
Ah, das wäre eine Idee, ja.
Keine Ahnung.
Mach keinen Quatsch, Robert.
Ich kann ansonsten nur noch sagen, falls irgendjemand darauf gewartet hat, dass wir in dieser Ausgabe nochmal irgendwie auf die hoffentlich bald erscheinende Version 2.0 von Serendipity zu sprechen kommen. Das müssen wir in der nächsten Ausgabe machen. Das dauert noch ein bisschen. Es könnte sein, dass es demnächst ein Release-Candidate gibt, aber vor Ende Oktober tut sich da nichts. Und mehr muss ich zu dem Thema jetzt, glaube ich, nicht sagen.
Musst du von meiner Seite aus nicht. Glaube ich jetzt nicht. Außer, dass man natürlich uns auch gerne Audio und Schnipsel schicken kann, wenn man möchte. Also wer gerne Audioschnipsel schickt, bitte schickt es uns, wir bauen es gerne ein. Und ja, das Zweite ist, Matthias, probieren wir, ob wir noch vor Ende 2014 noch eine weitere Ausgabe hinkriegen.
Wenn wir das zeitlich hinkriegen, machen wir das. Wir sollten vielleicht noch eine Gratulation hinausschicken an unsere Podcast-Muki.
Ja. Ah, Jesus Maria, Also nicht Maria.
Unsere Podcast...
Susanne.
Nicht Maria, Susanne.
Genau.
Susanne, die jeweils im Intro des S&Y-Infocamps zu hören, ist es jetzt nämlich nicht mehr unsere, nicht mehr nur unsere Podcast-Mutti, sondern auch tatsächlich.
War sie vorher schon, aber jetzt wieder neu.
Was sie vorher schon war, aber jetzt gerade frisch wieder. Und dazu gratulieren wir recht herzlich auch
ja,
dem Herrn
Papa. Von meiner Seite aus nochmal herzliche Gratulation, ja.
Und ansonsten sind wir durch. Bedanken uns beim Marc, dass er uns sein Wissen freimütig zur Verfügung gestellt und mit uns geteilt hat. Mhm, vielen
auch
Dank.
Von mir vielen Dank. Ja, und ich ja, muss noch. Dann jetzt, eines noch, ich muss einerseits jetzt der Mario erwähnen, weil der hat sich sogar gefreut, wie wir angekündigt haben, dass es eine neue Ausgabe gibt. Das ist ja schön, wenn sich sozusagen jemand freut. Und dann muss ich natürlich noch den Ed Bauigel erwähnen, der sogar nachfragt immer wieder, wenn wir nichts podcasten. Danke fürs Quälen, lieber Bauigel.
Begrüßt du jetzt schon die Hörer per Handschlag hier oder was?
Naja, die tausend Anonymen natürlich, muss ich natürlich auslassen. Aber wenn sich jemand sozusagen extra rührt, dann wird er auch hier erwähnt. Also die Chance. Also beim nächsten Mal lese ich halt dann die Liste der 896 Menschen in Twitter vor, die sich darüber beschweren, warum wir SEO als Thema gewählt haben. Also.
Okay, wie auch immer. Ich hoffe, es sind ein paar mehr Hörer als die zwei gewesen. Ich hoffe, diese Hörer fühlen sich mit dieser Ausgabe umfangreich informiert. Ich hoffe, wir kriegen noch mindestens eine weitere hin dieses Jahr. Und in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal.
Ja, auch von mir herzlichen Dank nochmal an euch beide und auch tschüss.
Sag ich auch noch tschüss.
Super.
Sind wir komplett. Tschüss.